Diversify, the Private Market Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Live-Talk. Diesmal zum Thema Private Equity Mythen. Kurz vorab, da sind wir. Robin, schön, dass du mit dabei bist und heute mal wieder dein Wissen mit uns teilen möchtest.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid und freue mich auch sehr auf den Talk heute.
Ich mich auch. Ganz kurz, bevor Fragen in den Chat reinkommen, wir werden das Ganze aufzeichnen und das Format gibt es dann bei uns im Podcast, in den ihr reinhören kann. Das wird es auch auf YouTube geben. Ihr könnt unseren YouTube-Kanal gerne abonnieren, wer es noch nicht gemacht hat. Dort seht ihr dann das ganze Video live bzw. in Farbe und könnt das Ganze nochmal nachhören. Wenn ihr währenddessen Fragen habt, es gibt sozusagen eine Fragenkategorie hier in dem Tool. Dort könnt ihr immer währenddessen reinfragen und am Ende gibt es eine Q&A-Session, in der wir dann alle Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantworten werden.
Perfekt. Ich starte mal direkt ins Thema rein. Also jetzt so der Podcast-Werbeblock ist jetzt vorbei. Es geht ja heute um Private Equity oder Private Market Mythen. Meine erste Frage an euch wäre, wie ihr denn investiert seid. Da kann man auch Mehrfachauswahl müsste funktionieren. Und zwar habt ihr denn ein Sparkonto, also investiert, liegt es auf dem Konto rum, aber habt ihr irgendwie ein Termingeld oder sowas? Seid ihr in Aktien, ETFs, in irgendwelche Kapitalmarkt gehandelten Produkte investiert oder vielleicht sogar schon in Private Markets? Ihr müsstet auch die Ergebnisse sehen. Löwenanteil. Das finde ich wirklich stark. Das zeichnet auch alle, die hier heute dabei sind, aus. Sind bei 52%, haben Aktien, ETFs, Aktienfonds, 27% Sparkonten, 22% Private Markets, ist auch sehr, sehr stark.
Das ist auf jeden Fall überdurchschnittlich.
Und das werden wir auch gleich nämlich beweisen, warum das überdurchschnittlich ist. Hier klicken. Ja. Und zwar ist das nämlich die Allokation der Deutschen. Und zwar haben wir uns das angeschaut, auch aus eigenem Interesse, wie denn das Marketpotenzial von Nao ist, aber auch einfach zu sehen, wie affin sind denn die Deutschen. Und sehr traurig ist, dass sehr, sehr viele Menschen immer noch das Geld einfach nur auf dem Girokonto haben, ohne überhaupt eine Rendite zu bekommen, eine positive. 71% sind investiert in Sparkonten, sprich Termingelder, Tagesgelder und einfach festverzinsliche Produkte der Banken. Dann sind weniger als 20% in Aktien, ETFs und Aktienfonds investiert. Deswegen hatte ich gemeint, also bei uns jetzt die Community, die heute dabei ist, echt stark, also mit über 50% und auch über 20% Private Markets bei euch. Die kleinen 2% war auch extrem schwer, das zu erheben, weil es gibt kaum Statistiken dazu, weil so wenig Menschen bisher in Private Markets investiert sind. Das so als Vorwort, einfach wie die Deutschen aktuell investiert sind, sieht im europäischen Umfeld vielleicht ein bisschen anders aus in anderen Ländern, ist aber so der Löwenanteil, die meisten sind, oder es sind immer mehr in Kapitalmarktprodukte investiert, aber gerade Alternatives haben da eine sehr untergeordnete Bedeutung.
Genau, schauen wir uns dann noch einmal an. Also für diejenigen, die öfter in unseren Webinaren mit dabei sind, die kennen die Grafik. Für alle anderen, Robin, zeig doch oder erklär doch mal bitte gerne, wie sehen denn die Portfolios der Profis aus?
Genau, also ich komme aus dem institutionellen Umfeld, habe ein Single Family Office geleitet hier in Berlin und wir haben da auch mit der UBS eng zusammengearbeitet. Jetzt auch mit Nao ist UBS einer der Partner der ersten Stunde. Ich meine, im Juli 2023 haben wir da die Partnerschaft geschlossen, arbeiten mit denen sehr, sehr eng zusammen. Und die haben sehr, sehr viele vermögende Kunden und auch Family Office Kunden. Und die veröffentlichen einmal im Jahr einen sogenannten Family Office Report. Das heißt, die fragen ihre Kundschaft an, wie sind die denn investiert? Was da sehr, sehr auffällig ist, gerade bei institutionellen Portfolios, ist, dass traditionelle Asset-Klassen mit nur 58%, zwar immer noch den höchsten Anteil der Allokation ausmachen, aber auch sehr, sehr viele alternative Asset-Klassen beigemischt werden. Das heißt, es ist ganz klar, institutionelle diversifizieren deutlich über den Kapitalmarkt hinaus. Man sieht klassisch Equity-Investments, sprich Aktien, sowohl in entwickelte Märkte als auch Emerging Markets. Man sieht Fixed Income. Ist auch was so ein klassischer Kleinanleger relativ stark unterrepräsentiert. Also Anleihen, ein sehr unbeliebtes Asset. Die Cashquote, die wir auch zu traditionellen Assets zählen, mit 10% sehr unterrepräsentiert. Jetzt hatte ich auch, also Hendrik hat es gesagt, die uns häufiger zuhören. Ich habe da von JP Morgan, die sagen immer gerne, Cash ist keine Asset-Klasse. Deswegen ist es auch so der Klassiker, dass ein Family Office sehr, sehr hoch investiert ist, um die Rendite so hoch zu halten und ihr Renditepotenzial zu steigern, und geht dann eher über Beleihungen von den Assets. Was sehr auffällig ist, sind halt die 42% alternative Assetklassen. Darunter zählt Real Estate, also Immobilienportfolios, Hedge Funds oder auch Private Equity. Gerade die Direct Investments bei Private Equity, das ist häufig auch der, ja, der Hintergrund, also das die quasi die Mittelherkunft des Vermögens, weil sehr viele Unternehmer ja irgendwann ein Family Office gründen, um das Kapital, das sie durch ihre unternehmerische Tätigkeit haben, anzulegen. Aber darüber hinaus wird auch sehr aktiv in Private Equity Funds oder Fund of Funds investiert, einfach um breiter zu diversifizieren und auch das Renditepotenzial zu steigern. Da werden wir aber gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen.
Genau. Bevor wir zu den Mythen kommen, gehen wir nochmal ein bisschen intensiver auf die Fakten ein, die es zu Private Equity gibt, zu den Studien, die wir da haben. Wieso ist es denn so, dass Profis so stark auf Private Equity setzen? Und da schauen wir uns einfach mal die Rendite an, Robin.
Wir haben das ist eine Grafik, die wir sehr, sehr gerne zeigen. Klar, der Disclaimer, historische Renditen kann man nicht nach vorne schreiben. Aber die Historie hat gezeigt, dass Private Market Investments auf einem langen Zeithorizont eine deutliche Überrendite hatte zu globalen Aktien, also börsennotierte Unternehmen. Es gibt auch sehr, sehr viele Verfechter irgendwie von ETFs am Markt, die sagen, nee, das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Wir haben einfach den breiten Private Equity Markt, also wirklich die Private Equity Investments, nicht irgendwie die börsennotierten Unternehmen, die börsennotierten Private Equity Unternehmen. Verglichen sind wirklich die Portfolios der Funds, wie die returned haben. Und da der Vergleich, also jetzt bei einem Zeithorizont von rund 20 Jahren, hat man bei einem globalen Portfolio an Aktien, also ein MSCI World, eine Vervierfachung gehabt, was eine tolle Rendite ist. Mit dem Fokus auf den US-Markt wäre es noch ein Ticken höher gewesen, weil der besser performt hat. Aber da gegenübergestellt ist die Rendite von Private Equity Investments, also nicht börsengehandelten Unternehmen, deutlich höher gewesen. Hier, wie gesagt, Disclaimer, kann man nicht fortschreiben, aber es gibt ja immer eine Tendenz, dass, wenn die Historie relativ stabil war und stark war, dass es auch ein interessantes Renditepotenzial für die Zukunft sein kann.
Okay, also Rendite haben wir uns einmal angeschaut, gehen wir weiter und schauen Richtung Risiko- und Renditeverhältnis, was ja auch immer sehr spannend ist zu betrachten.
Das ist sehr spannend, ist gerade ja auch sehr viel in der Presse gewesen. Wenn jetzt selbst der CEO von BlackRock drüber spricht, das ist 60-40 Portfolio, also das Portfolio mit Allokation von 60% in Aktien, 40% in Renten oder Anleihen, dass es outdated ist. Und man Alternative Investments beimischen muss. Und er war immer ein Verfechter vom 60-40 Portfolio. Mhm. Das heißt, es war so ein großes Zeichen am Markt. Und ich erinnere mich noch an meine Zeit bei der Bank. Ich habe bei der Uni Credit dual studiert und hatte da auch mal einen Informationsaufenthalt im Private Banking. Und da habe ich das magische Dreieck gelernt. Da gibt es die Rendite, da gibt es das Risiko und die Liquidität. Und es ist immer sehr, sehr schwer, alle drei Ecken des Dreiecks zu bedienen. Und das Schöne bei Private-Market-Beimischungen im Portfolio ist, dass man zwei Ecken davon sehr, sehr gut bedienen kann oder verbessern kann, das Potenzial. Das ist einmal das Renditepotenzial vom Portfolio und auch die Reduzierung der Volatilität. Das sieht man hier ganz gut, dass durch die Beimischung von jetzt hier exemplarisch Private Equity die Zielrendite.
Ich wollte gerade mal reingerätschen und sagen, erklär doch gerne mal, wie wir am besten die Grafik lesen.
Also man sieht, dass durch die Beimischung von Private Markets, hier exemplarisch Private Equity, die Volatilität, sprich das Risiko, also die Schwankung des Portfolios rückläufig ist, aber auf der anderen Seite auch die geschätzte Zielrendite gesteigert werden kann. Warum geht die Volatilität zurück? Ein wesentlicher Aspekt ist, für mich finde auch die Asset-Klasse Infrastruktur zum Beispiel sehr spannend. Das kann man sich so vorstellen, die Aktie, also der Aktienmarkt untereinander, da ist ein ETF, da ist man besser diversifiziert als nur bei Einzelaktien. Wenn man jetzt irgendwie nur eine Mercedes-Aktie hat, dann ist man gerade nicht so gut aufgestellt, habe ich leider. Das ist sehr stark eingebrochen, aber auch der Gesamt, wenn man da diversifiziert ist, hat man jetzt ja gesehen in den USA, es gab zwar die Erholung, da ist der Gesamtmarkt relativ schwach gewesen. Also auch mit einem S&P 500 ETF oder MSCI World ETF ist der Gesamtmarkt eingebrochen. Aber wenn ich dann beigemischt hätte, zum Beispiel noch einen Infrastrukturfonds, der in Schienennetze investiert, in Solarparks, in Flughäfen oder auch in Rechenzentren oder Glasfaserausbau, da gibt es keinen Impact, also keinen so richtigen Impact, wenn jetzt beispielsweise Zölle erhöht oder verringert werden oder es geopolitische Spannungen gibt, weil es einfach Dienstleistungen des täglichen Bedarfs sind. Genau solche Investments können einen positiven Einfluss auf die Stabilität, sprich Reduzierung der Volatilität oder des Risikos haben. Und zum anderen gibt es auch eine sehr interessante Zielrendite der Fonds, die, wie wir gerade gezeigt haben, auch historisch ganz ordentlich aussieht.
Genau, haben wir das Thema auch abgehakt und gehen weiter. Und zwar, wenn wir uns dann wirklich mal anschauen, okay, was passiert denn, wenn es Krisen gibt? Da gab es ja einige, Dotcom-Crash, globale Finanzkrise 2007, 2008, die Euro-Krise, Covid-19-Krise und dann die Rückkehr der Inflation. Da haben wir auch eine spannende Grafik mitgebracht. wie sich denn Private Equity in der Zeit gegenüber zum Beispiel einem MSCI verhalten hat.
Ja, das finde ich super spannend von Schröders, also auch ein großer Manager, Private Equity oder Private Markets, also fokussiert sich nicht auf Private Equity Manager, und der hat das mal analysiert. Du hast gesehen, du hast eine Outperformance, gerade in den Krisenjahren, im Durchschnitt jährlich 8% eine bessere Performance. Das heißt, zum einen die Drawdowns, sprich der Einbruch von Private Equity Investments, war nicht so stark wie bei globalen Aktien, aber zum anderen auch die Gesamtperformance in dem Jahr. Und es liegt genau an den Aspekten, die ich gerade genannt hatte. Und zusätzlich klassische Private Equity Fonds, man kennt ja so das Sprichwort beim Investieren, also gerade bei Immobilien, irgendwie im Einkauf liegt der Gewinn, oder spricht man auch als Unternehmer drüber. Und Private Equity Firmen verhandeln schon sehr, sehr gut die Einstandspreise und investieren langfristig und auch oft in nicht so zyklische Branchen. Das heißt, sie gehen viel auf Healthcare, gibt es einige, oder nicht zyklische so Basiskonsumgüter. Und da treffen einen solche Krisen meist nicht so stark und auch durch die langfristige Wertsteigerung, die dahinter liegt. Und das heißt, ja, man kriegt eine gewisse Stabilität. Es bestätigt einfach nur nochmal das zuvor genannte, dass Volatilität reduziert werden kann. Und das sind jetzt alles, vielleicht so als Vorwort, weil wir gleich zu den Mythen kommen, das sind alles so Daten, die man, ja, sind öffentlich zugänglich, ja. Haben wir uns nicht ausgedacht. Und nichtsdestotrotz gibt es ja sehr, sehr viele Mythen zu Private Equity, wo uns der Hendrik gleich gemeinsam mit mir durchführen wird.
Richtig, genau. Dann gehen wir noch zu einer weiteren Grafik. Denn wir haben uns jetzt gerade die Renditen angeschaut, wir haben uns das Rendite-Risiko-Verhältnis angeschaut und auch, wie sich Private Equity in den Krisen verhält. Aber gehen wir nochmal einen kompletten Step back und schauen uns an, wie viele Firmen sind denn überhaupt privat? Also um sich das Ganze mal in Kontext zu setzen, weil ja, es gibt neben natürlich den globalen Aktien, die ja tatsächlich einfach einen sehr, sehr geringen Teil an den gesamten Unternehmen weltweit ausmachen.
Ja, das stimmt. Das hat auch ein häufiger Punkt, dass von vielen Marktteilnehmern gesagt wird, ja, die Auswahl ist ja viel, viel kleiner. Und dem ist, ja, im Gegenteil, dem ist nicht so. Das ist hier der US-Markt mit Unternehmen, die über 100 Millionen US-Dollar Umsatz machen. Und der Trend ist eher so, dass immer mehr Unternehmen weggehen von der Börse. Also so Take-Private-Deals nennt man das, dass börsennotierte Unternehmen von Private-Equity-Fonds gekauft werden und delistet werden.
Bestes Beispiel war jetzt erst, kennt ihr sicherlich alle, die Schuhmarke Skechers. Top 3 Schuhmarke der Welt ist jetzt erst von der Börse genommen worden, tatsächlich.
Stimmt. Und die Motivation der Unternehmen ist da. Es gibt auch immer weniger, die an die Börse gehen. Jetzt letztens war es ja ein bisschen bumpy unterwegs, also war ein bisschen stärker schwanken. Deswegen haben viele ihre IPO-Pläne, jetzt auch eine Klarna zum Beispiel, zurückgezogen oder pausiert. Und viele Unternehmen wollen halt nicht diesen, da lebst du eigentlich von Quartal zu Quartal. Wenn am Kapitalmarkt was Reporting-Pflichten, was ja gut ist, aber du hast auch die ganze, ja, so das Sentiment des Marktes. Und viele Unternehmen wollen das nicht, weil sie langfristig wachsen wollen und nachhaltig wachsen wollen. Das heißt, man hat eine viel, viel breitere Auswahl an Unternehmen. Und oft sind ja die Hidden Champions, also ich komme aus dem süddeutschen Raum, also aus dem Raum Stuttgart, und die ganzen so, ja, teilweise Weltmarktführer, so in dem Speckgürtel in Südwestdeutschland, sind ja alle nicht an der Börse und wollen ja nicht an die Börse. Und man kann oft gar nicht an der Wertentwicklung, der Innovation teilhaben von häufig sehr, sehr soliden Unternehmen und Geschäftsmodellen. Das heißt, hier hast du auch eine sehr, sehr breite Auswahl.
Genau, und das schließt sozusagen erstmal unsere Studien- und Faktenlage zu Private Equity ab. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch einige Mythen rund um Private Equity, die sich hartnäckig halten. Bevor wir darauf eingehen, kommen wir wieder zu einem interaktiven Part, und zwar zur nächsten Umfrage. Und in der könnt ihr beantworten, für all die bisher jetzt noch nicht in Private Equity investiert haben oder auch gerne die jetzt schon investiert haben, aber vielleicht da auch ein, zwei Gründe hatten, warum sie ein bisschen gewartet haben. Was hält euch davon ab, in Private Equity zu investieren? Ja, man sieht es sehr vorbildlich. Ich investiere bereits mit 29%.
Wir haben noch 10% von den Zuhörern haben gerade noch einen Trade gemacht von der ersten Umfrage.
Das kann natürlich sein. Wir warten noch ein, zwei Sekunden ab. Und genau, 29% sagen zu wenig Wissen. Vollkommen nachvollziehbar. Deswegen veranstalten wir ja auch das Ganze hier mit den Live-Talks, mit unserem Podcast, mit unserem YouTube-Kanal,
mit unseren Events. Falls jemand aus Berlin zuhört, wir haben nächste Woche Donnerstag bei uns in Berlin, laden wir ein, Berlin Mitte.
So sieht's aus. Alle weiteren Infos posten wir auf unseren Kanälen dazu. 27%, ich investiere bereits, 24% Zugangshürden. 11% mangelndes Vertrauen und 9% Angst vor Illiquidität, Robin. Ich würde sagen, wir steigen dann direkt mal ein mit dem Mythos Nummer 1. Privatanleger bekommen nur die schlechten Fonds.
Gute Frage. Ist leider häufig so. Also es gibt sehr, sehr viele, also wir pflegen es auch laufend mit den Anlegern und den Nutzern von uns zu sprechen. Und es gibt da viele, die haben sich ein bisschen verbrannt, gerade bei den ganzen geschlossenen Immobilienfonds. Da waren irgendwie Schiffe mal en vogue oder irgendwie Schiffscontainer. Und da wurde viel Ramsch an Retail verkauft. Das stimmt. Es gibt jetzt auch wieder einige Fonds, die ja suboptimale Strukturen vertreiben wollen. Und wie kann man sich davor schützen? Man muss mit Partnern zusammenarbeiten, die genau diese Auswahlprozesse für einen Kleinanleger, weil hier war jetzt auch ein wesentlicher Punkt, zu wenig wissen. Das heißt, da braucht man einen Partner, der sich darum kümmert, dass man einen Kurationsprozess hat, ganz klare Due Diligence fährt. Und wir arbeiten ausschließlich mit renommierten, global führenden Private Equity Firmen und Privatbanken zusammen. Und wir schauen ganz, ganz stark auf den Dealflow. Es gibt einige Fonds, die unterscheiden, dass die Profifonds...
Erklär mal ganz kurz, was Dealflow ist.
Guter Punkt, die Investments. Also es gibt einige Fonds, die haben irgendwie ein tolles Investment, das sehr vielversprechend ist, wird dann in den Profi-Fonds, der für die wenigsten zugänglich ist, reingekauft und da können nur Institutionelle investieren, Family Offices, High Net Worth und die Retail-Produkte kommt dann der Ramsch, wenn man so möchte. Von so Produkten nehmen wir grundlegend Abstand. Wir arbeiten nur mit Partnern zusammen, also von der Goldman Sachs Asset Management über eine UBS bis hin zu einer Partners Group, die einen fairen Dealflow haben. Das heißt, da wird beispielsweise irgendein mittelständisches Unternehmen gekauft für 100 Millionen Euro. Es wird committed, sage ich, kauft da jetzt irgendwie eine Mehrheit von dem Unternehmen und wird es ganz fair aufgeteilt auf die verschiedenen Strategien. Das heißt, vielleicht ist der Profifonds der größte, der repräsentiert 70% des gesamten Vermögens der Vorgesellschaft. Da hat man noch 10% so Spezialmandate irgendwie für Family Offices, wo Investments direkt gemanagt werden, 20% Retail. Und da wird dieses 100 Millionen Investment einfach in fairen Teilen aufgeteilt. Und da achten wir sehr, sehr stark drauf, dass man immer auf institutioneller Qualität investiert. Aber das ist wirklich ein Mythos, der sich sehr hart hält, weil er leider auch teilweise wahr ist. Genau. Deswegen ist es wichtig, da stark drauf zu achten, mit wem man zusammenarbeitet, wer auch der Zielfonds ist. Und da sehen wir uns als Plattform in der Pflicht. Also ich selber bin auch bei jedem Produkt, das es bei uns gibt, mit investiert. Und wir schauen da wirklich drauf, institutionelle Dealqualität, einfach zugänglich über unsere App.
Genau, also abschließend gesagt, du hast es gerade schon sehr gut gemacht. Mythos 1, nicht komplett widerlegt. Es ist tatsächlich sehr, sehr entscheidend, auf welche Asset Manager man dort setzt. Kommen wir zum zweiten Mythos, Robin. Private Equity ist zu risikoreich und unsicher.
Da sind wir ja gerade schon drauf eingegangen über die Statistiken. Es gibt so einen harten, also es ist irgendwie ein bisschen festgefahren bei vielen, dass es so sehr aggressive Strategien sind. Irgendwie viele setzen das gleich auch mit irgendwie Hedgefonds-Strategien. Aber eigentlich, das, was ich vorhin skizziert hatte, auch anhand der Folien, der Baustein Private Equity oder auch Private Markets im Allgemeinen hilft eher dabei, die wesentlichen Ziele von einer Portfolio-Allokation, also einer strategischen Allokation, zu erreichen. Und das ist bei einem konstanten Risikolevel, das Renditepotenzial zu erhöhen, das funktioniert, oder hat auch bei einem stabilen Renditepotenzial die Volatilität zu reduzieren. Das heißt, das genaue Gegenteil ist der Fall, weil man stellt sich vielleicht häufig auch den Private Equity Manager ganz anders vor, als er eigentlich ist. Also sind eher Unternehmer, die in die Unternehmen reingehen. Und der Plan ist, also bei Partners Group haben wir zum Beispiel einen sehr, sehr guten Einblick auch in den Dealflow und was da getätigt wird, und sehr, sehr pflegen einen sehr, sehr engen Austausch. Und die gehen in sehr profitable Unternehmen. Also die gehen in Unternehmen, die in aller Regel eine operative Gewinnmarge haben von über 20% und wollen diese Gewinnmarge steigern. Das heißt, sie wollen unternehmerisch ein sehr gutes Unternehmen noch besser machen. Dementsprechend ist das Risiko auch überschaubar. Und dann ist auch noch ein wesentlicher Aspekt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aktie an der Börse kaufe, Nvidia als Beispiel, das hat sehr, sehr viel Markterwartung, sehr, sehr viel Zukunft drin. Klar ist bei den Bewertungen von Private Equity auch der Fall. Aber dann habe ich ja ein Müh von dem Gesamtunternehmen. Und bei Private Equity aus meiner Sicht sehr, sehr spannend, dass in aller Regel Mehrheiten angestrebt werden. Das heißt, der Private Equity Fonds geht nicht nur zu 1%, irgendwie beteiligt sich nicht nur zu 1%, sondern geht da rein mit 60, 70, teils 80%, übernimmt das Unternehmen voll und sitzt da mit am Tisch im Management. Also kann da die Strategie entwickeln und kann auch eingreifen, wenn was gut oder was schlecht läuft, und kann auch den Kauf und Verkauf, vor allem wenn es jetzt jemand ist, der die Transaktion geleitet hat, von der Private Equity Seite steuern. Habe ich widerlegt.
Ich würde auch sagen, der ist widerlegt. Wir hatten ja auch tatsächlich am Anfang einige Studien insbesondere wenn auf das Thema Sicherheit in Krisen zum Beispiel eingegangen wird, haben wir beleuchtet. Mythos Nummer 3, ETFs performen besser als Private Equity.
Da hatten wir auch ein Slide dazu. Und wie gesagt, also es sind in vielen, es wird häufig, so wie die Kuh durchs Dorf getrieben, dass man einfach nur ETFs braucht, da ist man breit diversifiziert und hat die beste Rendite. Also beste Rendite am Kapitalmarkt, ist es bei vielen so. Es ist besser, einfach ein ETF zu kaufen als Einzelaktien. Check. Man ist breiter diversifiziert als bei einer Einzelaktie. Check. Aber halt nicht über den Kapitalmarkt hinaus. Und zum anderen mit Blick auf die Rendite ist halt einfach faktisch nicht richtig. Uns vergleichen viele Äpfel mit Birnen. Es werden sehr, sehr häufig börsengelistete Private Equity Kurse verglichen. Also die Aktienkurse mit irgendwie einem MSCI World. Oder mit dem S&P 500, habe ich letztens gesehen. Und da hat tatsächlich der S&P 500 besser performt. Und dann haben wir uns die Mühe gemacht, intern. Ich habe gesagt, ja, aber eigentlich ist es ja Quatsch, weil eigentlich müsste ja, wenn die Asset-Klasse besser performt, dann müssen ja auch die Gewinne von den Private-Equity-Managern schneller steigen als der breite Markt. Sonst würde es ja keinen Sinn machen, also die Bestandteile des S&P 500. Und wir haben uns dann mal hingesetzt und haben die Top, also die globalen Top-Private-Equity-Firmen, haben uns die Gewinne angeschaut. Und es war krass, also die Gewinnentwicklung von den Private Equity Firmen, also wirklich die Gewinnentwicklung, was diese Unternehmen erwirtschaftet haben, die Wachstumsraten waren um ein weites, teilweise um Faktor 5 jedes Jahr höher als von der Gewinnentwicklung von allen Bestandteilen des S&P 500. Und dennoch hat Private Equity an der Börse schlechter performt, witzigerweise, was wiederum bedeutet, dass die Börse teilweise irrational ist und halt nicht so auf das Fundamentale setzt. Und was wir deswegen halt immer promoten und dass die Leute sich da informieren sollten, ist, dass man halt eben nicht über die Börse investiert, wenn man da trotzdem die Börsenkorrelation hat und auch teilweise irrationale Entscheidungen, sondern direkt in die Wertschöpfung in den Unternehmen, die nicht in der Börse sind.
Ich würde auch sagen, ist widerlegt. Mythos Nummer 4, Private Equity ist nur für Millionäre. Wir haben es ja eben gerade gehabt, auch in der Umfrage, Zugang.
War früher so, ist bei einigen Fonds immer noch so, deswegen war es, also gerade es hat zum Brot- und Buttergeschäft gehört, zum institutionellen Umfeld. Es gab Lockerungen, regulatorisch waren aber meist noch, gerade für gute Fonds, für gute Manager, 200.000 Euro notwendig. Es gab aber das erste Mal, ich bin seit so gut 10 Jahren in der Finanzindustrie, das erste Mal so eine wirkliche Deregulierung durch ELTIF 2.0, steht für European Long Term Investment Fund, das ist ein sehr sperriger Name. Die Motivation dahinter ist, die Europäische Kapitalmarktunion zu stärken und um für Kleinanleger sicheres und klares Rahmenwerk zu schaffen. Das ist am 10.01.2024, also vor einem guten Jahr, in Kraft getreten. Und dadurch ist der Zugang zu Private Equity stark vereinfacht worden.
Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig auch zu erwähnen, weil es auch oft tatsächlich falsch wiedergegeben wird, dass ELTIF kein Produkt ist, sondern, wie du richtig sagst, eine Regulierung, also ein Rahmenwerk.
Genau. Also es betrifft primär den Vertrieb. Durch diesen Schritt gab es einige Fonds, die Minimum Investments reduziert haben, teilweise auf 50.000, 20.000, 10.000. Das fanden wir immer noch zu hoch. Deswegen haben wir eine Lösung geschaffen, technologisch, um das noch weiter runterzubrechen. Also rein technisch, man kann bei uns ab 1.000 Euro investieren derzeit. Das heißt, wenn man bei uns eine Order für 1.000 Euro platziert, aggregieren wir die Gelder, die Einzelorders. Wir treten nach außen wie ein großer Käufer auf, der diese Minimumschwelle erreicht, aber allokieren dann die kleineren Stücke in jedes Endkunden-Einzeldepot. Also man hat auch kein Risiko von uns selbst, sondern wir fungieren einfach nur als Bloßgrößentransformator.
Richtig, genau. Mythos auf jeden Fall widerlegt. Also mit Now ist es auf jeden Fall möglich, auch in die Investments zu investieren, die auch Millionäre investieren. Mythos Nummer 5. Auch sehr hartnäckig, dass denn nur angeschlagene Firmen brauchen Private Equity.
Da bin ich ja bei Mythos 2 war das, glaube ich, schon so ein bisschen drauf eingegangen. Das ist bei vielen ist im Kopf, dass es eher so Distressed Cases sind. Das gibt es auch, also Unternehmen, die in Schieflage sind. Ja. Also in Schieflage sind so Restrukturierungsfälle. Ich bemühe mich schon, dass ich heute mal klarer bin, weniger Englisch. Sind häufig... Also weil viele denken, dass es häufig nur Restrukturierungsfälle sind, sprich Unternehmen, die Probleme haben, die nicht weiterkommen und dann steigt da die Heuschrecke ein und die Heuschrecke, die schmeißt erstmal 30% der Belegschaft raus, krempelt alles um, dreht das Unternehmen auf links mit ganz viel Fremdkapital und haut es dann weiter. Das ist häufig das komplette Gegenteil. Also es ist wirklich so, dass eher auf profitable Geschäftsmodelle in Zukunftsbranchen gesetzt wird. Also der Dealflow, wie funktioniert denn das eigentlich bei einem Fonds? Also die Fonds, die haben verschiedene Teams, die haben Investmentteam, Portfolio-Management und die haben auch im Investmentteam eine klare Strategie. Die sagen, wir sehen verschiedene Zukunftstrends, man sieht einen demografischen Wandel, eine alternde Gesellschaft, man sieht, da gibt es auch ganz spannende Portfolio-Beispiele für Partners Group, man sieht, dass irgendwie das Haustier somit das Wichtigste ist, im Zweifel sogar vor den Kindern. Also lieber hat das Haustier was zu essen, als sich irgendwie neue Windeln für die Kinder, was sehr, sehr hart ist, also statistisch. Aber das ist ein großer Trend. Und da setzen Private Equity Fonds aktiv drauf und sagen, ich setze auf die besten Player, die von diesem Trend partizipieren werden, mache die durch mein Investment noch stärker, durch mein Netzwerk, durch meine Industrieexpertise und vielleicht auch durch Geld, um einfach der wesentliche Player zu werden, andere Unternehmen zuzukaufen, einfach noch stärker rauszugehen und diesen Trend anzuführen. Das heißt, es gibt Fonds, die auf angeschlagene Firmen setzen. Es gibt aber auch irgendwie angeschlagene Firmen an der Börse. Aber die meisten Private Equity Fonds setzen eher auf Unternehmen, um die profitabler zu machen und nicht auf so klassische Turnaround Cases, wo man defizitäres Unternehmen komplett wieder umdreht. Und die Fonds, die es bei uns gibt, sind meistens Mid-Market von der Größe, also eher mittelständisch, gar keine so riesengroßen Transaktionen und sind in aller Regel grundsolide Unternehmen.
Also würdest du zusammenfassend sagen, die Private Equity Unternehmen, also die Asset Manager, setzen auf Unternehmen, die noch ein sehr großes Wachstumspotenzial haben und
die bei Trends führend sind oder durch die Zusammenarbeit mit einem Private Equity Fonds zu einer führenden oder eine führende Position kommen können.
Kommen wir zum sechsten Mythos. Es reicht, durch verschiedene Aktien mein Portfolio zu diversifizieren. Das ist eben gerade auch schon den anderen Mythen immer mal wieder anklingen lassen, aber jetzt vielleicht einmal ganz, ganz konkret.
Also, das hat ja schon gesagt, das Ziel bei einer Portfolioallokation, Diversifikation, ist ja, wenn man seine Zielrendite, die man irgendwann definiert, mit möglichst wenig Risiko zu erreichen. Und das breit zu diversifizieren macht absolut Sinn. Und bei der Portfolio-Zusammensetzung schaut man verschiedene Aspekte, Liquidität, Renditeziel, aber auch Korrelation. Das heißt, wie entwickelt sich die eine Asset-Klasse im Verhältnis zu einer anderen Asset-Klasse? Und jetzt klassisch bei dem 60-40-Portfolio, das war früher ein sehr, sehr guter Hedge, also zu sagen, okay, wenn ich Aktien habe und Anleihen habe, wenn die Aktien steigen, dann fallen die Anleihen und sind relativ stabil. Wenn die Aktien fallen, dann steigen die Anleihen und es gleicht sich ganz gut aus. Das funktioniert in der Praxis leider nicht mehr so gut, weil man da die Korrelation hat sich einfach verändert. Deswegen versucht man, dass die Korrelation möglichst gering ist durch die Beimischung anderer Asset-Klassen. Und das schafft man halt gerade durch Private Equity oder auch Private Debt, was sehr spannend ist. Das ist so das Pendant zu einer Anleihe, aber privat gehandelt, sprich ein Investment in Schuldtitel. Irgendwie ein mittelständisches Unternehmen braucht ein Darlehen, möchte keine Anleihe begeben über den Kapitalmarkt, sondern nimmt ein Darlehen auf bei einem Private Debt Fonds. Da arbeiten wir zum Beispiel mit der BNP Paribas zusammen und solche Investments können die Korrelation reduzieren, also es ist risikoreduzierend oder gerade die Anlageklasse Infrastruktur kann da sehr spannend sein, weil es halt einfach ja, Dienstleistungen des täglichen Bedarfs sind und man braucht trotzdem Strom, also gerade während Covid, Sonne schien noch, Wind gab es noch, ich habe, glaube ich, meine Glasfaserleitung häufiger gebraucht denn je und sowas kann halt ein Hedge sein fürs Portfolio.
Genau, zum Thema Private Debt, wenn euch das interessiert, da haben wir auch auf unserem YouTube-Kanal ein Webinar mit der BNP Paribas Asset Management, genau, wo wir intensiv auch mal über die Anlageklasse Private Debt sprechen, als auch detaillierter über das Produkt Private Debt, was auch über die Now-Plattform zu erwerben ist. Ich schaue auf die Uhr, es ist 18:30, quasi Punktlandung, 30 Minuten Inhalt und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für eure Fragen und freuen uns drauf. Wir sehen, es sind schon einige dazugekommen und sehr, sehr gerne für all diejenigen, die noch keine Frage gestellt haben, schreibt sie gerne in die Fragenkategorie rein. Ihr könnt die Fragen, die dort sind, gerne hochvoten sozusagen und dann starten wir hier mit der ersten Frage mal rein. Warum soll Private Equity besser performen als Public Equity Aktien?
Also wie gesagt, historisch hat man gesehen, dass es der Fall war. Warum soll es nach vorne raus so sein? Ich würde einfach mal so die letzten 4-5 Wochen anschauen. Also man hat gesehen, es war eine extrem schwankungsintensive Zeit am Aktienmarkt und alle waren sehr nervös, sehr, sehr viele Unsicherheiten. Und der breite Aktienmarkt unterliegt immer Schwankungen und im Private Markets hat man einfach ein bisschen Beruhigung fürs Portfolio und da wird halt stark auf Trends gesetzt. Also der breite Markt, wenn man die Historie fortschreibt, wird einfach aufgrund der Geschäftsmodelle besser performen, weil du früher reingehst, du hast eine sogenannte Liquiditätsprämie und die Geschäftsmodelle klare Zukunftstrends sind. Das ist wie so eine Vorauswahl, wenn man so möchte. Also wenn man jetzt am Aktienmarkt in Zukunftstrends investiert, wirst du ja auch den Aktienmarkt outperformen. Und durch Private Equity Investments hat man häufig Sektoren, die einfach spannend sind und auch noch ein Segment, das günstiger ist, wenn man so möchte. Wenn du jetzt zum Beispiel in eine Nvidia investierst, die ja doch eine recht beachtliche Marktkapitalisierung hat, dass sich eine Nvidia verdoppelt, ist deutlich schwieriger als ein Unternehmen, ein Mittelständler, der eine Bewertung hat von 100 Millionen, das nur in Deutschland tätig ist und der expandiert dann zum Beispiel noch irgendwie nach Österreich. Also da können noch sehr, sehr viele operative Themen gehoben werden, Synergien erzeugt werden. Einfach durch strategisches, unternehmerisches Handeln kann der Wert gestiftet werden. Aber natürlich keine Garantie. Das waren die Private Equity hat sich, oder die Manager haben sich die letzten Jahre dadurch ausgezeichnet, dass sie einen guten Job getan haben. Es gibt auch einige, die haben sich primär das Zinsniveau zunutze gemacht. Deswegen trennt sich da gerade ein bisschen die Spreu vom Weizen. Es ist nicht so einfach, da nur über einen großen Hebel Werte zu schaffen. Aber es gibt einige Manager, die durch operative Verbesserungen einfach wahnsinnig erfolgreich waren, dadurch Wert geschaffen haben bei Unternehmen, bei denen es auch noch einfacher ist, weil sie nicht so riesig sind.
Vielen Dank für die Frage. Wir gehen weiter. Ich schaue gerade mal durch, was hier so hochgewordet wurde. Hier vor. Wie können Privatanleger, die bereits in Private Equity investiert sind, verlässlich Transparenz über die laufende Entwicklung ihrer Beteiligung erhalten? Insbesondere in Bezug auf Performancekosten und strategische Veränderungen?
Ja, das ist eine super Frage. So aus dem Punkt, also gerade mit dem, dass Privatanleger nur die schlechten Fonds bekommen, da sind auch Asset Manager sehr unterschiedlich, wie ja das Verhalten mit Blick auf die Verteilung von Informationen ist. Bei uns, wir teilen immer Quartalsreportings, teilweise sogar monatliche Reportings, also dass man absolute Transparenz hat über die Portfolioentwicklungen. Wir haben in der App eine laufende Performance-Anzeige. Je nachdem, welcher Fonds es ist, wird er entweder monatlich oder quartalsweise neu gepreist. Die Kosten verändern sich in aller Regel nicht. Man hat verschiedene Komponenten. Bei uns hat man einmal eine transaktionale Fee. Die laufenden Kosten müssen auch klar ausgewiesen werden. Das ist in aller Regel eine Management-Fee, die stabil ist, und Verwaltungskosten, die man in dem Fonds hat. Und dann hat man noch den Carry, also die ergebnisabhängige Vergütung. Es muss aber alles der Asset Manager muss es ausweisen, muss es, glaube ich, nicht verteilen, zumindest nicht so häufig. Wir legen da einen großen Wert drauf, dass es verteilt wird. Und strategische Veränderungen und auch die ganzen Punkte, wir pflegen da laufend Updates mit unseren Asset Managern zu teilen. Zum einen auf dem schriftlichen Weg, aber zum anderen auch Webinare und Veranstaltungen zu hosten, dass jeder Anleger direkt fragen kann. Also einfach, um da Transparenz zu haben. Was auch in unserem Interesse ist, dass man transparent versteht. Das ist auch so ein Kritikpunkt an Private Equity, dass es nicht so transparent ist wie ein Aktien und also wie ein Aktieninvestment. Deswegen legen wir da einen großen Wert drauf, dass die Asset Manager dafür transparent sind und sich auch einbringen in die gemeinsame Kundenbeziehung jetzt mit Endkunden.
Genau, und ganz konkret, es gibt Reportings in der App. Bei der Partners Group im Private Equity Fonds passiert das auf Monatsebene. Bei der UBS quartalsweise. Das ist auch, wie du gerade schon gesagt hast, tatsächlich je nach Asset Manager unterschiedlich. Wir sind da allerdings natürlich immer hinterher, um dort die Informationen uns einzuholen und euch allen zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank für die Frage an der Stelle. Ich schaue nochmal durch, was ist hochgevotet.
Live-Event in Frankfurt.
Genau, machen wir.
Ist in Planung.
Genau, Live-Event in Frankfurt tatsächlich in Planung. Ob es bei der UBS ist, schauen wir mal, aber wir sind dran und werden euch informieren, wenn es soweit ist.
Ich glaube, aber auch gar nicht. Also es ist auf jeden Fall so im Sommer. Es dauert nicht mehr so lange.
So sieht's aus. Vielen Dank für die Frage.
Nähe Börsenplatz. nee, Opernplatz.
Opernplatz. Ja, genau. So, dann gehen wir hier. Ich möchte meine Invest in Private Equity gerne diversifizieren. Wie ich dies auch mit Aktien-ETFs mache. Warum bietet Now nur so wenige Private Equity Fonds an? Ich hätte gerne 5 bis 10 Private Equity Fonds zur Auswahl. Okay, spannende Frage.
Das ist eine super Frage. Da sind wir bei der, da haben wir auch schon relativ viel drüber gesprochen, auch im Podcast oder auch schon geteilt über Live-Veranstaltungen. Das ist genau der richtige Ansatz. Und genau dafür haben wir auch die Hürde so niedrig gesetzt mit den 1.000 Euro. dass man genau das machen kann. Also breit diversifizieren in der Assetklasse Private Equity, weil es verschiedene Strategien gibt, also von Venture Capital sehr frühphasig, Growth, Buyout, da gibt es Direktinvestments, dann gibt es Secondary Investments, das ist ein Fonds, der sich spezialisiert auf den Kauf von anderen Fonds. Wir sind dran, unser Angebot zu erweitern. Wir haben nur, das hatte ich eingangs gesagt, wir achten sehr, sehr stark drauf auf den Dealflow, also welche Fonds wir dann anbieten können. Wir sagen auch sehr, sehr vielen Asset Managern ab, weil ich die Struktur nicht gut finde. Also du teilweise sehr, sehr teure Kostenstrukturen hast, du hast keine richtige Durchschau auf die Portfoliounternehmen und auch keinen so guten Track Record. Wir hatten zeitweise 3 Produkte im Vertrieb, sind gerade wieder runter auf 2, werden demnächst jetzt wieder einen dritten Private Equity Fonds aufnehmen. Da sind wir dran, aber wir schauen halt sehr, sehr stark drauf. Es kommt viel auf den Markt gerade, aber uns muss es klar den Qualitätskriterien entsprechen. Wie man das zum Beispiel lösen kann, ist über Dachfonds, also Fund of Funds. Bei der UBS, das ist zum Beispiel ein Secondary Fonds, also investiert nur in Secondary-Transaktionen, aber nicht direkt, sondern über andere Fonds. Das heißt, dadurch hat man direkt schon eine Allokation in 5 bis 10, also eher 10 Private Equity Fonds mit nur einem Investment, was ein guter Einstieg sein kann, weil sehr, sehr breit diversifiziert ist, mit über 100 Zielunternehmen, die nicht an der Börse gehandelt werden. Aber sehr gute Frage.
Sehr gute Frage. Vielen Dank. Vielen Dank für die Frage. Schauen wir weiter, was hochgevotet ist. Machen wir direkt hier weiter. Verbesserungsvorschlag. Bitte bei jedem Private Equity Fonds bei Now eine differenzierte Darstellung nach investierten Ländern und Branchen im Fonds angeben. Danke. Ist soweit in den jeweiligen Reportings mit drin.
Ist aber für die App auch in Planung, meine ich. Ist
für die App sicherlich ein sehr, sehr gutes Feedback. Und werden wir weitergeben.
Ich meine, das ist tatsächlich schon in Planung. Wir planen in der App, also zum einen nochmal vielleicht auch App-Entwicklung, weil wir, also das Wichtigste ist ja, dass es dem Endkunden, dem Nutzer, also dass es Spaß macht, unsere Lösung zu nutzen. Deswegen sind wir über jedes Feedback sehr, sehr dankbar. Das hatten wir tatsächlich häufiger schon. Und wir kriegen Reportings von den Asset-Managern, also in welchen Ländern, was für Segmente etc. Und das wollen wir auch übersetzen auf unsere App. Wir haben gerade einen großen Fokus gesetzt auf die, den Learn-Bereich.
Die Wissenssektion, genau.
Wissenssektion haben wir sehr, sehr viel gemacht. Es wird jetzt bald neue Möglichkeiten geben, Gelder einzuzahlen. Das war ein großer Punkt bei uns. Und auch, dass Verkäufe automatisiert werden. Das haben wir jetzt gerade fokussiert und auch ganz neue Features. Freue ich mich schon sehr, es kommt auch bald. Darf ich aber nicht zu viel dazu sagen. Aber das ist ein Punkt, den haben wir bei uns auch sehr, sehr hoch priorisiert.
Aber vielen Dank fürs Feedback. Immer super, super gerne gesehen. Danke auch für die Frage. Gehen wir weiter. Inwiefern, wie schnell ist das Investment in PE flexibel? Verkauf, wenn Liquidität erforderlich?
Das sind Evergreen-Strukturen. Viele werben mit semi-liquide, ich sage eher semi-illiquide. Also grundsätzlich ist ein Private-Market-Investment langfristiger Natur. Der Benefit ist ja, dass man Illiquiditätsprämie hat und dass man langfristig Werte schafft, dadurch weniger Schwankungen hat und dadurch auch eine Überrendite hat, einfach durch die Langfristigkeit. Nichtsdestotrotz, die ganzen Evergreen-Strukturen bieten Liquiditätsfenster, in Abhängigkeit des Fonds ist es monatlich, quartalsweise, wo man die Fonds zurückgeben kann. Die Gegenpartei ist in dem Fall der Fondsmanager. Das heißt, man ist auch nicht, also es unterliegt keine Marktschwankungen, es wird einfach zum Net Asset Value, besteht die Möglichkeit, mit einer Kündigungsfrist die Voranteile zurückzugeben. Es ist allerdings keine Liquidität garantiert. Es ist meistens ein sogenanntes Gating, also auch um die Bestandsinvestoren zu schützen. Wenn jetzt der Gesamtfonds, also irgendwie der Fonds bei 200 Millionen oder so, 200 Millionen Fondsvolumen, wenn jetzt alle Investoren verkaufen wollen an einem Quartalsende als Beispiel, dann hat der Fonds das Recht zu gaten, sodass er nur 5% zurücknimmt von dem Gesamtvolumen, um die Bestandsinvestoren zu schützen. Ist aber tatsächlich, also ist auch so ein bisschen Selbstschutz vor allem selber, weil das, also da habe ich mich früher auch relativ oft ertappt, dass ich am Aktienmarkt irgendwie ein schlechtes Market-Timing habe, weil es halt schwierig ist. Und es gibt auch sehr interessante Studien, es war Fidelity, wo man gesehen hat, wenn man die letzten über 40 Jahre am S&P 500, wenn du da nur die 10 besten Tage in diesen über 40, also 42 Jahren verpasst hast, also über 50% der Rendite einbüßen müssen. Und deswegen, also Illiquidität macht Sinn. Du hast gewisse Möglichkeiten. Da arbeiten wir auch an einer Lösung, die diese Liquidität erhöht. Das habe ich bei mir so als mein To-Do für die nächsten 3-4 Monate. Aber es ist eine langfristige Natur, empfohlen immer 5 Jahre vom Asset Manager. Es gibt aber gewisse Liquiditätsfenster, monatlich oder quartalsweise.
Genau. Und sind tatsächlich dann auch explizit, kannst du das bei uns in der App nachlesen, wie dort die Fenster sind. Vielen Dank für die Frage. Schauen wir mal nach oben. Es trudeln auch noch weitere Fragen ein. Wann werden die Kapitalerträge für Invests von Kapitalgesellschaften fällig? Erst bei Ausstieg oder laufend?
Wenn man über als Kapitalgesellschaft sich bei uns onboardet. Also ich würde sagen, also es gibt auf jeden Fall, wenn du als Privatperson in die Fonds investierst, da gibt es die Vorabpauschale. Oder gab es schon immer, wird erst wieder berechnet, seit es positive Zinsen gibt. Die führen wir ab. Aber die eigentliche Steuerbelastung, die erfolgt erst bei Veräußerung. Bei einer Kapitalgesellschaft bieten wir es gerade nicht an. Ich würde mal tippen, Zuflussprinzip. Also bei sobald die Verkäufe realisiert sind. Ich weiß nicht, ob es auch eine Vorabpauschale gibt.
Danke für die Frage. Gehen wir weiter. Schaut mal durch. Das haben wir alles beantwortet. Wäre es nicht vertrauensstiftend und auch werbewirksam, wenn CEO und Mitarbeiter ihre Anteile an den eigenen Produkten offenlegen würden?
Also ja, wäre es bestimmt. Wenn man mit uns einen Onboarding-Call bucht, sieht man es tatsächlich, weil dann zeigen wir unsere eigenen Apps.
Genau, also ich glaube, wir halten damit nicht hinterm Berg. Auch in ganz, ganz vielen Podcast-Episoden reden wir darüber, auch wie wir investiert sind, in welche Produkte wir investiert sind. Also vielleicht kann man auch einfach dazu sagen, dass tatsächlich du sogar, glaube ich, eigentlich in jedes Produkt investiert bist, was wir bei uns auf der Plattform haben. Denn
nee, nicht in jede Aktienanleihe.
Das nicht in jede Aktienanleihe, aber in jede Fonds auf jeden Fall. Und was ja zumindest auch immer unser Credo ist, wir haben es auch, Robin hat es gerade gesagt, dass wir die Investments kuratieren. Und da ist tatsächlich auch, da haben wir verschiedene Kurationskriterien, die ihr nachlesen könnt bei uns auf der Webseite. Aber das Einfachste und das Gängigste ist natürlich einfach, würden wir selbst dort rein investieren? Und wenn wir diese Frage nicht mit Ja beantworten, dann schaffen es die Produkte auch nicht bei uns auf die Plattform.
Das ist von mir nichts hinzuzufügen. Nee, ist immer der Anspruch. Also es ist wirklich die Produkte sind, die wir selber auch wollen, weil es wir tun uns ja auch was Gutes durch die Lösung, die wir geschaffen haben. Also durch die Gründung von Nao. Ich habe da vorhin die Produkte auch nicht investieren können, kann es jetzt. Und es gibt super spannende Möglichkeiten. Und wir sehen uns auch nicht als, ja, also einfach nur als irgendwie Strukturvertrieb. Vielleicht auch, wie läuft das Onboarding mit Fonds ab? Die Fonds, mit denen wir zusammenarbeiten, es ist gang und gäbe, auch in der Branche, in der wir sind, dass du teilweise Listing-Fees bekommst. Das heißt, ein Fonds bietet dir Geld an, dass du dass du das Produkt vertreibst, und davon nehmen wir grundsätzlich Abstand. Das heißt, wir nehmen keine Gebühren von Asset-Managern, einfach nur, dass wir die Produkte vertreiben, zum einen, und zum anderen auch von der Gesellschaft oder Struktur. Es gibt auch viele Fonds, die direkt irgendwelche Fintechs und Startups investieren. Wir haben auch keinerlei Fonds bei uns als Gesellschafter drin, sodass wir immer unabhängig sind und im besten Interesse einmal von uns und auch von Endanlegern agieren. Weil das ist ja so ein persönliches Ding. Wir kommen ja auch nicht vom klaren Vertrieb, sagen, hey, Private Equity ist das Beste, man braucht keine ETFs mehr, sondern eher von der Ebene, was macht in der strategischen Allokation Sinn und ist die Beimischung von guten Produkten, die also institutionelle Qualität haben, obwohl du sie bei uns ab 1.000 Euro investieren kannst.
Ja, vielen Dank für die Frage. Kommen wir zunächst. Zu welchen Managern habt ihr Zugang? Secondary Fragezeichen.
Was? Also für Retail gar nicht. Also wenn ich es richtig verstehe. Also Secondary Transaktion direkt ist bei uns nicht möglich.
Ich hätte die Frage anders verstanden. Zu welche Manager haben wir bei uns auf der Plattform für Private Equity?
Okay, zu welchen Managern wir Zugang haben, ja, wenn das so ist. Also wir haben auf der Plattform, wir haben eine UBS, mit der US haben wir einige Produkte, wir haben eine BNP Paribas, Goldman Sachs Asset Management, eine Feri ist gar nicht so bekannt in Deutschland, obwohl es, glaube ich, zweitgrößter deutscher Asset Manager ist mit über 60 Milliarden, damit zwei Volatilitätsstrategien, die spannend sind, UniCredit, Vontobel, Moonfair, grundsätzlich, habe ich was vergessen?
Nee, genau. Und zu der zweiten Frage, Secondaries, also der UBS-Fonds, das hattest du ja auch schon erwähnt, der verfolgt eine sogenannte Secondary-Strategie. Und ich hoffe, dass wir die Frage jetzt richtig interpretiert haben.
Wenn nicht, gerne nochmal schauen, weil ich dachte, ja. Secondaries direkt von einem Fonds schnappen. Das bieten wir gerade noch nicht an.
So. Dann, was muss ich tun, zugesagten Kundenwerbekundenprämie ausgezahlt zu bekommen? Grundsätzlich zahlen wir die in einem gewissen Zyklus aus, wenn das alles geklappt hat, dass der Geworbene investiert hat. dann wird die ganz normal ausgezahlt. Und wenn es da irgendwie Probleme gibt, immer gerne einfach uns schreiben und wir kümmern uns dann.
Genau, ich glaube alle 2 Wochen oder sowas. Also wir zahlen das immer in so einem festen Rhythmus aus, die ganzen Bonuszahlungen.
Richtig. Genau.
Cool. Dirk, danke. Perfekt.
Alles
wahrscheinlich,
klar.
Wahrscheinlich du.
Damit haben wir alle Fragen tatsächlich auch beantwortet. Also falls noch Fragen aufgekommen sein sollten, schreibt gerne nochmal rein. Ansonsten immer gerne einfach uns per E-Mail schreiben, hello@investnow.com oder über unseren Chat in der App. Und Robin, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für deine Zeit und vor allem auch euch. Vielen Dank, dass ihr euch hier am Donnerstagabend Zeit genommen habt. Danke vielmals für die ganzen Fragen, denn nur so macht das Format auch am meisten Spaß, wenn man am Ende dann in den Austausch geht. Und an der Stelle wünschen wir euch dann einen wunderschönen Donnerstagabend und dann hoffentlich auch bald ein tolles Wochenende.
Von mir auch vielen Dank und bis bald. Schönen Abend.